Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem Lukasevangelium, Kapitel 10. Als sie weiterzogen, kam Jesus in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, eines der bekanntesten Tischgebete lautet: Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Und wer besonders fromm oder lutherisch ist, der sagt die erweiterte Fassung: Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast und segne uns, was du uns aus Gnaden bescheret hast. Und wer besonders musikalisch ist, der singt es: Komm, Herr Jesu, sei du unser... Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ich bete das nie. Und ich weigere mich auch, das mitzusingen. Weil irgendwie kriegt da mein Gehirn einen Krampf. Ich krieg das in meinem eckigen Kopf nicht rund. Irgendwas ist hier konfus, entweder ich oder das Gebet. Erstens denke ich immer, Jesus ist doch nicht unser Gast. Er will doch nicht nur eine Gastrolle spielen. Er ist doch Bestandteil unseres Lebens und immer da, oder? Er wohnt doch in jedem Christen. Er ist doch bei jedem Christen zu Hause. Und zwar auf Dauer, als Herr, als Chef, der das Sagen hat. Das macht jedenfalls biblisch gesehen Christsein aus. Jesus nur als Gast, das passt doch nicht. Und noch komischer ist in diesem Gebet, dass der Gast das Essen beschert. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen zu Hause ist. Das tut doch normalerweise der Gastgeber, dem Gast wird beschert. Bei uns jedenfalls. Seit wann trägt denn der Gast das Essen auf? Bei Ihnen vielleicht, bei uns nicht. In diesem Gebet spielt Jesus nicht nur die falsche Rolle, sondern die Rollen sind geradezu vertauscht. Ich nenne so etwas konfus. Aber vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden. Bin ich konfus? Können Sie entscheiden. Konfus geht es hier auch bei diesen beiden Schwestern zu, Martha und Maria. Bei denen ist Jesus tatsächlich zu Gast. Vermutlich sogar mit seinem ganzen Anhang, also mit mindestens 12 hungrigen Männern. Und Martha will ihnen ein ordentliches Essen bescheren, richtig. Jesus darf dann das Tischgebet sprechen und segnen, was Martha beschert hat. Das wäre dann seine Rolle als Ehrengast. Aber ehe sie bescheren kann, muss sie sich erstmal beschweren, und zwar über ihre Schwester, die ja offensichtlich völlig aus der Rolle gefallen ist. Die Martha weiß nicht, wo ihr der Kopf steht und wie sie schnell ein ordentliches Essen zusammenkriegt. Und Maria, die muss doch völlig geistesabwesend sein, oder? Jedenfalls ist sie küchenabwesend. ausgerechnet jetzt, wo sie am dringendsten gebraucht wird und wo es wirklich notwendig ist, mal mit zuzupacken. Ist da die Maria konfus oder die Martha oder beide oder wieder was? Jesus, sag ihr doch mal was. Nun, der sagt die ganze Zeit schon was. Nur Martha kriegt das nicht mit, weil sie völlig zerstreut ist, herumwirbelt, rotiert, hierhin und dorthin wetzt. Von allen Seiten schreit sie die Arbeit an und sie weiß gar nicht, was sie zuerst machen soll. Sie kriegt bald Krämpfe. Vielleicht kennt mancher von uns so etwas. Was tut man nicht alles als guter Bürger und gute Hausfrau? Und was tut man nicht alles als anständiger Christ? Dann natürlich für Jesus, wir wollen ja ihm schließlich dienen. Hier steht das Wort Diakonia im Urtext. Diakonia heißt Dienst, eigentlich Tischdienst. An anderen Stellen hat Martin Luther dieses Wort Diakonia oft und gerne und ernst und bedeutungsvoll und falsch mit Amt übersetzt. Er liebte das Amt. Aber Diakonia heißt schlicht Dienst, Tischdienst. Martha im ehrenamtlichen Dienst, Küchendienst für Jesus bis zur Erschöpfung. Martha hin und her gerissen, fleißig, tüchtig, dienstbeflissen. Und Maria, die Schwester, die tut nichts. Oder doch? Die sitzt. Sie ist Beisitzerin bei Jesus, zu seinen Füßen, also ihm untergeordnet, ihm ergeben und hört weiter nichts. Ist das nichts? Oder ist es alles, das Entscheidende? Die resolute, initiativreiche Martha regt sich jedenfalls mächtig auf über ihre introvertierte, scheinbar passive Schwester. Da bleibt einem ja auch bald die Luft weg. Martha will Jesus was Ordentliches bescheren und Maria hat das Essen vergessen und sitzt nur da und hört zu, wie Jesus das Wort austeilt, das Lebensbrot von Gott beschert. Martha kriegt die Krise. Maria macht ihr Not. Aber wo liegt die Not eigentlich? Und was wendet die Not? Was ist notwendig? Diese Tischgeschichte, ähnlich konfus wie dieses Tischgebet, oder? Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und schimpft Maria, die es dienen verpasst. So interessant, dass die Martha das der Maria nicht direkt sagt, ne, sondern über Jesus. Ich weiß nicht, ob Sie solche Kommunikationswege kennen, was das bedeutet. Martha, Martha, sagt Jesus, und diese Wiederholung bedeutet: Martha, ich sehe dich und ich achte dich ganz hoch. Mir liegt ganz viel an dir. Du liegst mir sehr am Herzen und deshalb sage ich dir jetzt etwas sehr, sehr Wichtiges. Martha, Martha, du bist besorgt und voller Unruhe. Du machst dir so viel Gedanken und Kummer. Du machst dir so einen Kopf über alles. Und in dir geht es so laut zu, da ist so viel Aufruhr, Getümmel durcheinander, so muss man das übersetzen, wegen so vieler Dinge und um vieles. Eins aber ist nötig, notwendig. Eins ist wirklich von Nutzen und stillt die Bedürfnisse. Eins ist erforderlich und braucht man wirklich. Maria nämlich hat sich das Gute, das bessere Teil auserwählt. das soll und wird ihr nicht weggenommen werden. Konfus war Martha, nicht Maria. Aber Jesus gibt Klarheit und da endet die Konfusion, da wird es ganz ruhig und entspannt. Bei uns ist es ja oft so, das Tun, die Arbeit, der Fleiß zählt, unsere Aktivität, wir tun alles, wir wissen auch schon alles. Aber hören und zuhören können wir kaum noch. Und geistlich etwas aufnehmen, wirklich aufnehmen, erst recht nicht. Außerdem ist es bei uns oft so, das Äußere zählt, das, was man sieht, das muss funktionieren. Da investieren wir, danach beurteilen wir andere und danach werden wir auch selber natürlich beurteilt. Das Innere sehen und kennen wir meistens gar nicht mehr. Es spielt keine Rolle mehr. Die innere Leere füllen wir mit äußerem Krempel. Das innere Schreien übertönen wir mit äußerem Lärm. Und so wird äußerlich alles immer größer. Wir reden von Wachstum. Und innen wird alles immer hohler. Das Vakuum wächst mit. Bei Jesus ist das umgekehrt. Und Maria hatte das verstanden. Das Hören kommt vor dem Tun und das Innere vor dem Äußeren. Das Hören kommt vor dem Tun und das Innere vor dem Äußeren. Und wer das lebt, wer so lebt, da muss nicht mehr dieses verbreitete und oft vergebliche Gebet sprechen, Herr, segne, was ich tue. Sondern umgekehrt, er findet zu einem Tun, das Jesus segnen kann und wird. Und Jesus selbst wird handeln. Wer Jesus zuerst hört, der kriegt mit, was er zu tun hat und was er auch lassen kann. Er lernt zu unterscheiden, was seine Sache ist und was Gottes Sache ist und was die Sache von anderen Menschen ist. Wo wir zuerst unser Inneres ordnen und ordnen lassen, dort sortiert sich dann auch schnell das Äußere. Da ist dann Gottes Segen der Ausgangspunkt für unser Tun. Und so geschieht unser Reden und auch unser Tun im Segen Gottes und wird anderen zum Segen. Unser Reden und unser Tun gewinnt so eine Dimension, die göttlich ist, wo Gott am Werk ist, wo Gott mittendrin ist. Ich finde es sehr interessant, die beiden, Martha und Maria, auch in den anderen Berichten des Neuen Testamentes mal zu beobachten. Wir lesen von ihnen noch im Johannesevangelium, das ist völlig unabhängig vom Lukasevangelium entstanden, aber es ist interessant, wie auch Johannes diese beiden Charaktere zeichnet. Das stimmt voll überein. Kann man studieren. Die hatten noch einen Bruder, Lazarus, und Jesus war mit diesen drei Geschwistern ganz eng befreundet. Und Lazarus wurde eines Tages todkrank, Johannes 11, können Sie es nachlesen. Und Jesus kommt mit Absicht zu spät, weil er höhere Absichten hat. Erst nach der Beerdigung macht er sich auf den Weg. Wer rannte ihm da entgegen? Natürlich Martha. Wer blieb zu Hause sitzen? Natürlich Maria. Martha rennt zu Jesus und spricht mit ihm eine Weile. Und dann geht sie wieder nach Hause und ruft ihre Schwester und sagt ihr, Jesus ist da, er ruft dich. Und auf den Ruf von Jesus hin, erst dann macht sich Maria auf den Weg und kommt zu ihm. Und als Jesus dann die Maria weinen sieht, die Maria, da reagiert er ganz heftig in seinem tiefsten Innern und er geht zum Grab und befiehlt, den Stein wegzunehmen. Was macht Martha? Sie fängt an, Jesus zu belehren. Herr, der stinkt schon, schließlich ist er schon 4 Tage hier. Das ist so eine verbreitete Unart lieber und treuer, dienstbeflissener Christen, die das innere Hören nicht kennen. Die müssen Jesus belehren und ihm Tipps geben, was er tun soll und wie er es tun soll und was er bitte nicht tun kann. Sie wissen schon immer alles, wie das geht und wie es nicht geht, was Jesus wie tun kann und darf und was nicht. Hören Sie bitte sich selber und anderen mal beim Beten zu. Wie oft wollen wir Jesus belehren und reden ihn voll, statt dass wir erst mal auf ihn hören und ihn beim Wort nehmen und das wirklich zu Herzen nehmen und aufnehmen, was er sagt. Jesus richtet sich nicht nach Martha. Er reagiert auf Maria. Martha muss er klar und liebevoll korrigieren. Wieder einmal. Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen, aber du hast nicht zugehört, Mädel. Erst als Martha ruhig ist und ihre Belehrung stecken lässt, geht es weiter und sie wälzen den Stein weg und Jesus ruft Lazarus raus. Und kurz darauf treffen sie sich wieder, essen zusammen, Lazarus hat wieder gesunden Appetit. Was tut Martha? Richtig, sie dient, sie hat Küchen- und Tischdienst bewirtet, steht da, ist auch gut. Was macht Maria? Was ganz Verrücktes. Die nimmt ein knappes Pfund kostbares Salböl. Sie können mal gucken, was 10 Milliliter kosten. Und salbt Jesus die Füße und trocknet sie mit ihren Haaren. Das ganze Haus duftet, aber sowas Irres, so eine Verschwendung. Die Kritik folgt auf dem Fuß. Dieses Salböl war den Jahresverdienst eines Arbeiters wert. Wie viele Arme hätte man davon unterstützen können? Und Jesus sagt, lasst sie, das hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt und getan. Sie hat in ihrer hörenden Liebe schon etwas prophetisch gespürt und vorweggenommen. Sie hat die Maria mehr verstanden als ihr alle. Viel mehr verstanden als ihr alle. Maria passte und passt mit ihrer Art und mit ihrem Verhalten weder in die damalige noch in die heutige Zeit. Überhaupt nicht. Aber merken wir, wie kostbar diese innere Hörfähigkeit ist? Maria wusste, das Hören kommt vor dem Tun und das Innere vor dem Äußeren. Und das hat sie gelebt. Wer hört heute noch wirklich? Meistens wissen wir doch automatisch, also von selbst und aus uns selber, was zu tun ist und wie etwas ist und wie das mit den Dingen Gottes ist, oder? Wir wissen so viel. Man könnte denken, dass Maria zu stolz ist, Tischdienst zu machen. Man könnte ihr alles Mögliche und Unmögliche unterstellen, hat es auch getan und tut das bis heute bei solchen Leuten. Aber wer ist vor Gott so arm? Wer weiß sich vor Gott so arm, dass er sich zuerst einmal von Gott dienen lässt und weiß, zunächst mal muss Gott mir dienen, sonst geht bei mir gar nichts los. Gott und sein Wille und sein Tun kommt vor meinem Tun. Erst muss ich empfangen, dann kann ich geben. Erst in Gott ruhen, dann kommt mein Tun. Wer hat das verinnerlicht? Erst muss ich von und darf ich auch von Jesus hören, aufnehmen, empfangen, damit ich dann das tun kann, was vor Gott Bestand hat und was Gottes Segen bringt, wo Gott drin ist. Es gibt so viel oberflächliches Gewusel, wir machen uns verrückt damit in alle Welt. Aus der Tiefe dienen können nur Menschen, die Jesus und sein Wort tief in sich aufgenommen haben und immer wieder aufnehmen. Wo bereiten Menschen heute dem Wort Gottes und dem Geist Gottes einen Landeplatz? Ich meine einen Landeplatz, der frei ist, wo nichts anderes ist. Wo Gottes Wort und Gottes Geist wirklich landen kann, sich ausbreiten kann. Wo wirklich Platz ist für Gott und sein Wort. Wo gibt es solche tiefen Dienste mit einer prophetischen Dimension, wie wir sie bei Maria sehen? Ja, es klingt stolz, sich zuerst dienen zu lassen und selber erstmal nichts zu tun. Das versteht die Welt nicht, auch die fromme Welt nicht. Und oft wird sie auch nicht sehen und verstehen und anerkennen, was dann diejenigen, die zuerst von Jesus empfangen und gehört haben, sagen und tun. Und trotzdem gibt es nichts Kraftvolleres. Es gibt nichts Kraftvolleres. Übrigens, die Jünger haben das am Ende tatsächlich gelernt. Nach seiner Auferstehung hat Jesus ihnen gesagt, dass sie erstmal in Jerusalem sitzen bleiben sollen. Nur sitzen, da sitzen, rumsitzen, würden andere sagen. Steht so, bleibt sitzen, und zwar bis sie die Kraft aus der Höhe empfangen haben. So lange. Sie hatten einen großen weltweiten Auftrag, macht alle Völker zu Jüngern. Da wird man nie fertig, das kann man nie schaffen. Und wir würden sofort losrammeln, wenn Jesus sowas sagt. Aber sie bleiben erstmal sitzen, saßen nur da, hörten, beteten, bis sie alles Nötige empfangen hatten. Und dann ging es los. Dann, richtig. Unsere Gemeinden, unsere Kirche, unser Leben sehen ganz anders aus, wenn wir das von Jesus, wenn wir das von Maria und auch den Jüngern gelernt hätten und praktizieren würden. Das Hören kommt vor dem Tun und das Innere vor dem Äußeren. Wer sich erst von Gott dienen lässt, sein Wort und seinen Geist empfängt, der kann aus einer Tiefe dienen, die unserer Welt den Himmel bringt. Vielleicht könnte man auch so beten, nicht nur vor der Mahlzeit. Komm, Herr Jesus, sei nicht nur Gast. Wir hören, was du uns zu sagen hast. Und wer verstanden hat, wer Gott ist und welch großes und unbezahlbares Geschenk das ist, dass Gott sich uns zuwendet und mit uns redet, der kann es gern auch so formulieren. Komm, Herr Jesus, sei Chef, nicht nur Gast. Wir hören, was du uns aus Gnaden zu sagen hast. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir meinen es oft so gut mit all unserem Tun und Einsatz. Und dann rotieren wir, drehen uns im Kreis und kommen nicht ans Ziel. Alles muss immer schneller gehen, immer mehr und Neues wird notwendig, aber die Not wird so nicht beendet. Du hast uns gelehrt, dass Gott allein gut ist. und davon hängen wir ab. Nur das kann unser Fundament sein. Wir bringen dir unsere Betriebsamkeit und unsere guten Absichten. Oft nehmen wir unser Tun wichtiger als dein Wort und stellen uns so über dich, statt uns zu deinen Füßen zu setzen. Bitte reinige uns von unseren toten Werken. Fülle uns mit dem Wort und dem Geist des Lebens. Hilf uns zum richtigen Rhythmus, zu einem heilsamen Gleichgewicht zwischen Empfangen und Geben, Ruhen und Tun. Du schenkst uns Zeit. Bitte gib uns Weisheit, sie so einzuteilen, dass du auch an uns austeilen kannst und wir empfangen. Lass uns dann auch erkennen, wann es Zeit ist, etwas zu tun. Herr, viele Menschen setzen sich für das Heil und Wohl anderer ein, in vielfältigen Diensten, in Verkündigung und Seelsorge, in der Diakonie, in der Medizin und Pflege, in sozialer Arbeit und in vielem anderen, an Kindern und Erwachsenen und alten Menschen. Und so mancher kommt dabei an das Ende seiner Kraft. Bitte schenke dort neue Stärke, Kraft, Ermutigung und Orientierung. Du hast Maria und Martha geliebt. Sie waren verschieden. Du liebst auch uns mit unseren verschiedenen Charakteren und Begabungen. Aber alle brauchen wir dich zuerst. Wir bitten so für unsere Gemeinde und deine Kirche, dass sie der Ort deines Dienstes wird, wo du uns dienst und wir dir und den Menschen dienen in der Kraft und Vollmacht deines Geistes. Amen.